kostenloses Geld vom Staat für dein Unternehmen. Ich spreche heute mit Vanessa Sänger und Olivier Carrière von der PfIF über Forschungszulage und Forschungszuschüsse und Zuschüsse im Allgemeinen, wie man diese richtig beantragt, dokumentiert und welche Chancen und welche Risiken darin liegen. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu den Davicon CFO Insights. Es gibt etwas, das nennt sich Forschungszulage. Und heute habe ich zu Gast die Vanessa Sänger und den Olivier Carrière von der PfIF, die uns heute mal erzählen, was ist das eigentlich? Und nicht nur das, wir werden auch noch an Zuschüssen vorbeikommen. Also was gibt's Besseres als Geld vom Staat für Forschung und Entwicklung? Ja, ihr beiden, dann erzählt mal, wer seid ihr, was macht ihr und dann gucken wir uns mal das Thema genauer an heute.
Ja, schön, dass wir da sind. Ich bin Vanessa Sänger. Ich bin bei uns Abteilungsleiterin in der Abteilung für klassische Forschungs- und Entwicklungszuschüsse und für Investitionszuschüsse. Ich bin von Haus aus Physikerin. Wie alle in meiner Abteilung habe ich einen naturwissenschaftlichen Background und ich freue mich, mit dir drüber zu reden und das Thema auch mal aus deinem Blickwinkel zu beleuchten.
Mhm. Ja, auch danke von mir, Daniel, für die Einladung. Olivier Carrière. Genau, ich bin das Pendant zu Vanessa für die Forschungszulage. Ursprünglich Maschinenbauer, aber eigentlich immer in der Consulting-Branche unterwegs.
Gut, dann gucken wir mal, wie kommt man an Geld vom Staat? Also ich bin damals über eine englische Tochter darüber gestoßen, dass, also Tochterunternehmen, dass die Geld bekommen haben für Forschung.
Richtig.
Das war so 2019 und dann kam das 2020 auch in Deutschland im Sinne einer Forschungszulage. Ja, Olivia, was ist das? Was sind die Vor- und Nachteile?
Ja, das ist eine gute Neuigkeit in Deutschland, sagen wir mal so. Neuigkeit, ich weiß nicht wirklich, 2026, aber gut. Es ist auf jeden Fall ein neues Gesetz. Es ist in 2020 in Kraft getreten. Das nennt sich die Forschungszulage. Und an sich, es ist ein zweistufiges Prozess, womit Unternehmen unterstützt werden, die Forschung und Entwicklung betreiben. An sich, es ist eine Steuerminderung oder sogar Geldauszahlung, wenn die Forschungszulage höher als die Steuer ist, dann kriegt man wirklich Geld. Aber ja, es ist eine Unterstützung für Unternehmen, die Forschung und Entwicklung betreiben. Damit, ja, ich glaube, das Thema ist ein bisschen Souveränität in Deutschland, in Europa. Darum geht's.
Genau, und jetzt, wenn man an Forschung denkt, dann denkt man ja meistens an Menschen mit weißem Kittel, so wie Vanessa, Physiker oder Chemiker oder Biologen, die an irgendwas ganz Fancyen arbeiten. Das gibt es ja auch, aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass auch in der IT- oder Softwarebranche, wo ich ja einige Kunden auch habe, doch der ein oder andere eine Forschungszulage beantragt hat. Also mal ganz offen raus, wer kann die überhaupt beantragen und was ist eigentlich dann klassische Forschung?
Ja, super, sehr gute Frage. Also Ich fange mit dem Ende an. Alle Unternehmen dürfen die Forschungszulage beantragen, solange sie steuerpflichtig sind und solange sie Forschung und Entwicklung betreiben. Du hast es richtig gesagt. Ne? Forschung und Entwicklung ist nicht nur wirklich Forschung oder Grundlagenforschung. Natürlich gehört das dazu, aber ja gut, bei uns 80% unserer Kunden machen eigentlich experimentelle Entwicklung. So, du wirst mir jetzt die Frage stellen, ja, wie unterscheidest du das? Grundlagenforschung, industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung. Das alles ist eigentlich förderfähig, aber es gibt einen zweiten Teil, klassische Entwicklung, und da ist die Trennung zwischen klassischer Entwicklung und experimenteller Entwicklung. Ja, für die Zuhörer, die wirklich sehr neugierig sind, es gibt das Frascati-Handbuch, ich glaube 150 Seiten oder so, das ist die Definition auf EU-Ebene von Forschung und Entwicklung. Wo ziehen wir dann einen Strich? Aber an sich, das lässt sich mit drei Förderkriterien für die Forschungszulage zusammenfassen. Es soll neue sein, also ein Projekt soll einfach neu sein im Vergleich zum Stand der Technik, neu im Unternehmen. Das Projekt muss technische Risiken haben, das heißt, es darf nicht trivial sein. Das ist vielleicht den einfachsten Unterschied zu klassischer Entwicklung, wenn man direkt weiß, das wird funktionieren. Eher klassische Entwicklung, wenn man sagt, ja, aber Zielparameter und Lösungsansatz sind doch nicht so trivial, nicht so einfach. Darum müssen wir experimentieren, experimentelle Entwicklung. Und es muss planmäßig sein. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ja, im Unternehmen machen wir ungefähr das und das. Nein, wir brauchen ein Startdatum, Enddatum, saubere Arbeitspakete, logischerweise, dass der Prüfer das Projekt nachvollziehen kann.
Mhm. Und wie sieht es jetzt mit Software aus? Also mal aus meiner Erfahrung habe ich eigentlich regelmäßig im ersten Schritt eine Absage bekommen, weil es dann immer hieß, naja, eigentlich habt ihr ja nur ein wirtschaftliches Risiko, das reicht uns nicht aus. Das war eigentlich immer das Hauptargument, ne? Und dann hat man aber versucht, gute Argumente zu finden und hat es dann in 50%, ihr habt wahrscheinlich eine höhere Erfolgsquote, aber in 50% derer, die es selber gemacht haben, das durch die Tür gekriegt. Und 50% der Fälle wissen, naja, das überzeugt uns jetzt doch noch nicht.
Ja, du hast recht. Also Softwareentwicklung ist immer ein Thema an sich, weil ja, zwischen Programmieren, wo ist der Unterschied? Manchmal ist es schwieriger. Naja, bei der Forschungszulage, wir müssen auch sagen, das sind sehr kurze Anträge. 4000 Zeichen. Mit 4000 Zeichen muss man den Prüfer davon überzeugen, dass was man da macht, wirklich experimentell ist. Und ja, es ist genau die Herausforderung, die richtige Detailtiefe zu erklären. An sich, wenn man ChatGPT integriert und dann nur die API nutzt, vielleicht für die Zuhörer, die sich da ein bisschen mehr der Technik auskennen, aber grundsätzlich, wenn das eine bestehende Technologie ist, die einfach nur integriert ist und verwendet wird, dann ist es meistens nicht ausreichend. Aber wenn man eine Technologie verwendet für andere Zwecke oder wenn man Technologien benutzt, die ursprünglich dafür nicht gedacht wurden, dass sie zusammen funktionieren sollen, dann kann man meistens Herausforderungen finden und dann muss man auch eine gute Idee haben, dass diese Technologien zusammen funktionieren und diese Idee darf nicht trivial sein.
Ja. Von meiner Seite aus ergänzend ist es bei Software oft so, dass weniger die Entwicklungsarbeiten selbst die Förderungen berechtigen, sondern eher das Konzept oder die Architektur, die man sich davor überlegt hat. Das heißt, meistens erzählen uns die Softwareentwickler, was sie da alles Tolles machen. Und diese Dinge sind oft nicht förderfähig. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer bohrt und fragt, ja, warum macht ihr das so und nicht anders? Dann fängt es an zu sprudeln, denn dann erzählen sie, naja, wir haben uns erst überlegt, das anders zu machen, aber das funktioniert nicht, weil es in dieser Technologie, die wir erst benutzen wollten, diese oder jene Hürde gibt. Mhm. Deswegen mussten wir eine Softwarebibliothek benutzen, die eigentlich für was ganz anderes geschrieben wurde. Oder deswegen mussten wir ein eigenes neues Modell entwickeln, was auch immer. Und das sind genau die Sachen, die dann die Förderfähigkeit begründen. Das heißt, gerade bei Software ist es viel Erfahrung. Wie muss ich was darstellen? Und was ist eigentlich das Förderargument? Und was ist letztlich ja nur die Programmierarbeit, die dann an sich wenig Grund zur Förderung gibt?
Ja, super spannend. Dann lasst es mal einmal kurz eure Gedanken aufnehmen und sagen, wie sieht denn der Prozess denn eigentlich aus? Ich sag mal, ich habe jetzt etwas, meinetwegen auch mit weißem Kittel und neuartig und ich möchte das jetzt beantragen. Neu, Risiko ist immer drin und ich mache es auch planmäßig. Wie gehe ich denn jetzt den nächsten Schritt weiter? Was muss ich denn jetzt machen, um an diesen Topf ranzukommen?
Also, die Forschungszulage ist ein zweistufiges Verfahren. Wir müssen erst technische Anträge schreiben, die von der BSFZ, von der Bescheinigungsstelle für Forschungszulage, geprüft werden. Das heißt, auf der anderen Seite sind auch Experten, die das Projekt verstehen sollen, die da auch nachfragen können, wenn irgendwas unklar ist. Und genau. Und bei der BSFZ darf man beliebig viel Anträge schreiben, auch mehrere Versuche machen, je nachdem, wenn man negativen Bescheid erhält, so wie du es erfahren hast, kann man noch ein bisschen nachschärfen, der Prüfer sagt das und das hat mir gefehlt, dann hat man eine zweite Chance und beliebig viel Chancen eigentlich. Und wenn man positive Bescheide von der BSFZ hat, darf man in die zweite Phase gehen. In der zweiten Phase geht es darum, die Kosten von diesen förderfähigen Projekten beim Finanzamt zu beantragen. Und da, ja, es ist eher kaufmännisch, sagen wir mal so. Aber genau, da geht es eher darum, sauber zu dokumentieren, wer hat an diesem Projekt gearbeitet, wie viele Stunden, mit welchem Gehalt, wer waren die Auftragnehmer, die an dem Projekt gearbeitet haben. Und genau.
Okay, also kurz für mich zusammengefasst, weil ich habe es ja wie gesagt schon gemacht. Das heißt, ich brauche erstmal ein Elster-Zertifikat, das hat aber in der Regel jeder, der in Deutschland steuerpflichtig ist. Dann kann ich mich beim...
Mit dem Elster-Zertifikat müsste man sich erst bei der BSFZ, bei der Bescheinigungsstelle für Forderungszulage anmelden.
Die meine ich.
Da ein Account erstellen, da die Anträge einreichen, dass sie von der BSFZ geprüft werden. Und dann geht's direkt beim Finanzamt. Da gibt's auch Vorlagen. Und sie werden auch über Elster eingereicht.
Ja, aber ich muss ja einmal kurz sagen, wie viel Geld und Kosten ich überhaupt ansetzen will, weil diese Bescheinigung, die hat ja eine Obergrenze, oder?
Richtig. Also, da ist es ganz wichtig, es gab sehr viel Änderung, seit es die Forschungszulage gibt. Es gab am Anfang zwei Kostentypen, die gefördert wurden. Personalkosten und externe Aufträge. Ich mache es ein bisschen einfacher, aber 25% der Personalkosten werden gefördert und 15% von externen Aufträge. Beispielsweise ein Arbeitspaket wird extern gemacht, dann ist es ein externer Auftrag, 15%. So, und dann, also 4 Jahre lang sozusagen, wurde die Forschungszulage getestet und dann im Rahmen vom Wachstumschancengesetz wurde die Forschungszulage verbessert, oder zumindest ja, für viele Unternehmen verbessert. Die Förderquoten haben sich erhöht für KMU, nicht mehr 25%, sondern 35%. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, bewegliche Wirtschaftsgüter zu beantragen. Das heißt, die Abschreibung des Jahres für eine bestimmte Investition im Rahmen von einem Projekt ab 2026 im Rahmen vom Innovationsbooster wird es so sein, dass die Gemeinkosten auch dazu zählen, plus 20%. Das heißt, wir sammeln alle Kosten, addieren 20% dazu und dann kommen die 25% oder 35%, je nachdem, klein oder großes Unternehmen. Und dann hast du es richtig gesagt. Es gibt einen Deckel von 2020 bis 2024, 1 Million Forschungszulage pro Wirtschaftsjahr. Und ab dem Wachstumschancengesetz April 2024, da unterscheidet es sich zwischen KMU und anderen Unternehmen. Und da reden wir von 2,5 bzw. 3,5 Millionen, richtig.
Was, glaube ich, auch noch neu ist, das fand ich ganz interessant, ich kann jetzt auch meine eigenen Zeiten absetzen, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Ein-Mann-GmbH bin oder eine Zwei- oder Fünf-Mann- oder Frau-GmbH, dass ich dann meine eigenen Geschäftsführerkosten ansetzen kann, wenn ich mit Teil dieser Forschung bin. Das war, glaube ich, ja relativ uninteressant, aber hat sich ja seit diesem Jahr auch nochmal erhöht, ne?
Richtig. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wir müssen da immer ein bisschen vorsichtig sein. Erst ist die Frage, hat der Geschäftsführer ein Gehalt? Wenn der Geschäftsführer ein normales Gehalt hat, dann kann man diesen Gehalt einsetzen. Das ist meistens die beste Lösung und die einfachste Lösung. Sollte man sich kein Gehalt auszahlen, dann gibt es auch die Möglichkeit, für F&E eine vordefinierte Vergütung zu haben, die ein bisschen als Obergrenze gilt. Und dann, wie du es gesagt hast, hat sich da auch viel geändert. Ursprünglich könnte man 40 Euro die Stunde einsetzen, dann ist es 60 Euro, ab 2026 70 Euro die Stunde. Und das ist auch eine Möglichkeit, damit Geschäftsführer auch gefördert werden, wenn sie wirklich an F&E teilnehmen. Das sollte ich vielleicht noch präzisieren.
So, jetzt muss ich das Ganze natürlich auch in irgendeiner Form dokumentieren. Das ist ja nicht so, dass ich dort einen Antrag stelle und da gibt mir einer Geld. Du hast gerade schon das zweistufige Verfahren beschrieben. Ich muss es nochmal einmal übers Finanzamt einreichen. Da gibt es eigene Formulare für. Aber da muss ich ja wirklich Rechnungen einreichen, wenn ich externe Kosten hatte, beispielsweise Auftragsforschung. Oder aber diese Kalkulation, wie du sie gerade beschrieben hast, ich zahle mir ein eigenes Gehalt, dann ja auch diese Berechnung nachweisen und vermutlich ja auch, dass ich die Stunden geleistet habe mit einem Timesheet, oder?
Absolut, ganz genau. Offensichtlich kennst du den Prozess sehr gut. Nee, ist genau richtig so. Es muss alles gut dokumentiert sein mit Stundenzettel, die regelmäßig unterschrieben werden vom Mitarbeiter, auch im besten Fall auch vom Vorgesetzten. Und die Stunden sind dann wirklich pro Person, pro Projekt. Die Stundendokumentation muss sehr genau sein. Wenn man kein elektronisches Zeiterfassungssystem hat, dann muss man mit der Vorlage arbeiten, direkt diese Stundenzettel erstellen und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber ja, möglichst genau und auf jeden Fall alle Rechnungen sammeln, Verträge sammeln.
Ja, und wie sieht das in der Praxis dann in Realität aus? Weil, meine Kunden haben alle Zeiterfassung und so weiter, aber ich kenne auch Kunden, die das mal gemacht haben und dann der Prüfer das alles zusammengezählt hat und auf 25-Stunden-Tage kam bei einzelnen Mitarbeitern. Das ist ja nicht so, wie sein sollte, aber da hat der Chef noch selber die Stundenzettel ausgefüllt.
Richtig. Also es gibt immer ein gewisses Risiko, wenn man kein gutes System hat. Also es gibt immer die Möglichkeit zu versuchen, alles zu rekonstruieren. Ja, je nach Finanzamt kann die Entscheidung da am Ende anders aussehen. Aber meistens in der ersten Projektierung, also mit dem ersten Antrag, hat das Finanzamt hier ein bisschen Kulanz. Ich würde aber auch sehr vorsichtig, würde auch direkt die Hand hochheben und sagen, hey, also elektronische Zeiterfassung hatten wir noch nicht, aber deshalb haben wir das so und so, so genau wie möglich rekonstruiert. Aber ab jetzt, wir führen ein System ein oder wir führen diese Stundenzettel ein, sodass es in der nächsten Projektierung deutlich besser aussieht. Es gibt Finanzämter, die das absolut nicht erkennen würden oder Betriebsprüfer, die das absolut nicht sehen wollen. Deshalb da am besten sich einfach melden und erklären, dass es da ein gewisses Risiko gibt. Und genau, so kann man das gut dran haben.
Ja, am besten von Anfang an richtig machen und vielleicht dann auch mal nachdenken, ob man nicht, die sind ja nicht mehr so teuer, ein Zeiterfassungssystem, vielleicht auch ein SaaS-System einführt, nur für die Forschung und Entwicklung, wenn man weiß, da ist Geld zu holen, oder?
Absolut, absolut. Also wenn wir das vergleichen, wir haben von 1 Million geredet, ich glaube, damit sind die Kosten vom Software gut abgedeckt.
Hoffentlich. Mal so ein bisschen auf den Prozess geguckt und dann verlassen wir auch die Forschungszulage. Wie lange dauert das dann, wenn ich das beantrage?
Gute Frage. Bei der BSFZ 3 Monate. Also maximal 3 Monate. Das heißt, ab dem Moment, wo man den Antrag eingereicht hat, hat die BSFZ 3 Monate Zeit und sie halten sich absolut an die 3 Monate. Genau. Im Fall von einem Widerspruch, was du auch schon erlebt hast, dann kann es deutlich länger dauern, dann gibt es keine Frist mehr. Aber ja, ich würd im Durchschnitt mit 2-3 Monate rechnen. Meistens sind die Prüfer auch schneller.
Ich spiele das mal kurz durch. Ne? Also würden wir heute den Antrag stellen und so, jetzt ist März, das heißt im Juni habe ich den Bescheid auf dem Tisch. Richtig. Dann kann ich aber ja die Forschungszulage erst beantragen für immer zum Jahresende, oder?
Nein, du kannst jederzeit den Antrag einreichen beim Finanzamt. Meine Empfehlung wäre, wenn man weiß, ja, die Projekte werden von der BSFZ bewilligt, dann kann man schon mit der Abrechnung anfangen, das heißt alles sammeln, das heißt, sobald der BSFZ Bescheid da ist, direkt beim Finanzamt einreichen sozusagen und dann, ja, je nach Finanzamt, das kann mehr oder weniger lang dauern, da würde ich auch mit ungefähr 2 Monate rechnen, jetzt, dass das Wachstumschancengesetz ein bisschen hinter uns ist, ich glaube, letztes Jahr gab es kleine Herausforderungen beim Finanzamt mit der Vorlage für diese neue Älteste-Anträge mit dem Wachstumschancengesetz, aber ja, genau, 2 Monate ungefähr.
So, das heißt, wir haben jetzt im Juni den Bescheid bekommen und dann kann ich schon meine 3 Monate dazwischen abrechnen und dann mache ich das jeden Monat, Juli, August, September.
Beim Finanzamt stellt man einen Antrag pro Wirtschaftsjahr. Das heißt, erst alle BSFZ-Bescheide für den ersten Antragsschritt sammeln und wenn man diese Bescheide hat, für alle Projekte von diesem Wirtschaftsjahr einen Antrag beim Finanzamt.
So, ja, das meine ich ja, ne? Das heißt, wenn dieses Projekt jetzt bis zum 31.12. läuft, macht es doch keinen Sinn, am 30.06. schon den Antrag zu stellen, oder?
Also wir müssen ein bisschen unterscheiden, weil die Forschungszulage rückwirkend möglich ist. Sagen wir mal so, wir haben jetzt ein neues Unternehmen, was seit 2023 existiert. Wir haben einen positiven Bescheid gehabt für das Entwicklungsprojekt vom Unternehmen. Das heißt, ein Projekt, was von Januar 2023 bis Ende 2027 läuft. Wenn wir jetzt im Juni den positiven BSFZ-Bescheid haben, dann können wir jetzt den Antrag beim Finanzamt einreichen für 2023, 2024, 2025. Und dann müssen wir darauf warten, dass 2026 oder zumindest das Wirtschaftsjahr 26 abgeschlossen ist, um die Kosten von 2026 ansetzen zu können.
Ah, das ist nochmal ein super Hinweis, weil früher hatte ich immer mein Verständnis, dass du nicht rückwirkend Antrag stellen kannst. Hat sich das geändert?
Das war immer so bei der Forschungszulage, aber es ist die allererste Möglichkeit in Deutschland. Das heißt, wenn du andere Förderungen kennst, ja, rückwirkend geht nicht, aber bei der Forschungszulage ja, 4 Jahre rückwirkend.
Ah, das ist gut. Dann nur noch die Frage, was kostet mich das, wenn ich das über euch mache oder mit was für Aufwänden muss ich intern rechnen und wie hoch ist die Erfolgsquote? Was sagt ihr?
Ich fange mit dem positiven Teil an. Die Erfolgsquote, die ist bei uns über 95% bei der BSFZ. Klar, mit Widerspruch muss man manchmal rechnen. Das können wir auch komplett nachvollziehen. 2 Wörterseiten, um ein Riesenprojekt über mehrere Jahre zu prüfen. Ja, das ist so. Ich kann es absolut verstehen, dass der Prüfer nicht direkt das Projekt versteht. Und manchmal muss man ein bisschen nachschärfen und sagen, ja, sie haben das geprüft, aber eigentlich ist das nicht wirklich den Teil, den wir da vorstellen wollen, sondern eher den Teil. Genau. Und ansonsten, wir haben ein rein erfolgsbasiertes Modell an sich. Wenn ein Unternehmen mit uns die Forschungszulage beantragen will, solange das Unternehmen nicht einen Festsetzungsbescheid vom Finanzamt hat oder einen positiven BSFZ-Bescheid hat, stellen wir keine Rechnung. Das heißt, wir gehen das Risiko mit. Und dann haben wir ein, also unser Erfolgshonorar ist degressiv. Je nachdem, wenn die Fördersumme höher ist, dann wird unser Honorar immer kleiner. So, degressiv mit Stufen.
Okay, was heißt das konkret? Wenn ich 1 Million kriege, kriegt ihr?
Das hängt davon ab, da müssen wir einfach nur gucken, wie groß der Aufwand ist, was zu tun ist, welches System der Kunde schon hat. Also sehr unterschiedlich.
Okay, das ist ja die Juristen an, das kenne ich sonst nur von den Kollegen. Alles klar, dann wechsel mir. Vielen Dank. Vanessa, du kümmerst dich ja auch viel um Zuschüsse. Was ist da eigentlich so gängig? Also kommt mir immer sowas wie ZIM und so weiter, so BAFA und Abkürzungen in den Sinn, aber vielleicht können wir da mal einmal sauber durchgehen. Was sind denn überhaupt Zuschüsse?
Gerne, genau. Also Du hast mir im Vorfeld so eine kleine Abkürzungsliste zukommen lassen, die sich anhört wie so ein kleines Lied der Fantastischen Vier. Grundsätzlich ist der Unterschied zwischen den Zuschüssen, die es schon seit Entstehung der Bundesrepublik gibt, und der Forschungszulage genau das, was ihr gerade besprochen habt. Das heißt, die Forschungszulage, die geht auch rückwirkend. Mhm. Das heißt, es ist ein perfektes Werkzeug, um mit einer Förderung anzufangen, weil wir können uns einfach mal anschauen, was ist in den letzten 4 Jahren passiert. Das sind Kosten, die sowieso da sind oder da waren. Da habe ich kein Risiko. Und die klassischen Zuschüsse, die gehen immer in die Zukunft. Das heißt, ich muss immer einen Antrag gestellt haben, beziehungsweise den Antrag bewilligt bekommen haben, bevor ich offiziell mit dem Projekt starten und Kosten generieren darf. Bei den typischen Zuschussarten, die es gibt, muss man entscheiden oder unterscheiden zwischen einmal den Investitionszuschüssen und auch den klassischen F&E-Zuschüssen. Mhm. Forschungs- und Entwicklungszuschüsse ist gerade für KMU das typische Beispiel ZIM. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand. Das ist das größte Mittelstandsförderprogramm in Deutschland. Die verteilen also jedes Jahr etwa eine 3/4 Milliarde Euro an kleine und mittlere Unternehmen. Viel auch Softwareprojekte. Mhm. Auch da gibt es viele Kunden oder leider wohl auch viele Mitbewerber, die sagen, nee, Software kann ich da nicht fördern. Das stimmt so nicht. Wie gesagt, wir müssen eben immer darstellen, dass es eine coole Idee ist, die sich mit einer Standard-Library oder einem 0815-Architekturansatz nicht so einfach realisieren lässt und an welchen Stellen ich von vornherein weiß, oh, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Ansatz klappt. Da muss ich mir eventuell was Cleveres einfallen lassen, um drumherum zu kommen. Und wenn diese Sachen da tatsächlich stimmen, dann kann ich eben so einen Zuschuss oder auch eine Forschungszulage beantragen. Bei ZIM, das ist typisch geschneidert, sag ich mal, fürs kleine Unternehmen. Das heißt, da reden wir davon, dass so 3 bis 4 Leute ungefähr an dem Projekt arbeiten und pro Jahr ungefähr Lohnkosten von 150.000 Euro auf das Projekt geschrieben werden. Mhm. Und ja, da kommen wir da eigentlich ganz gut hin. Und dann kommen wir auf einen Zuschuss, der liegt irgendwo zwischen 100 und 120.000 Euro im Jahr.
Ui, das ist ja der überwiegende Teil dann, ne?
Es ist sehr attraktiv. Ein Unterschied, der hier allerdings berücksichtigt werden muss, ist, man muss auf die Zuschüsse Steuern zahlen und auf die Zulage nicht. Das heißt, dann relativiert sich ganz schnell die Förderquote.
Ich habe aber daraus gehört, dieses Risiko, dass es nicht funktionieren kann, das brauche ich auch. Das heißt, es reicht
genau, nicht. Das brauche ich bei Forschungs- und Entwicklungszuschüssen immer. Das ist sozusagen der Fördergrund. Das bedeutet, das Argument ist, das Unternehmen möchte eine Entwicklung durchführen. Das wirtschaftliche Risiko, das steuert sich oft auch aus dem technischen Risiko. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, habe ich eine Menge Zeit meiner Entwickler in den Sand gesetzt. Mhm. Und deswegen brauche ich eben die Förderung, damit ich dieses Risiko abmildern kann. Genau, und das ist dann auch noch eine häufige Frage, muss ich die Zuschüsse zurückzahlen? Naja, nein, weil das Risiko ist der Fördergrund und es wäre ziemlich widersinnig, wenn der Grund sich manifestiert, wegen dem ich die Förderung bekommen habe, die Förderung auch noch zurückzahlen muss. Also das heißt, da auch keine Angst haben, wenn es schief geht, dann ist die Förderung trotzdem gesichert und soll eben diesen Schaden sozusagen abmindern.
Ja, auf das Risiko komme ich gleich nochmal zurück. Genau. Was gibt es denn noch? Was ist denn dann so das dritte oder vierte und fünfte, was noch häufig und gängig ist?
Also im Bereich Forschung und Entwicklung wäre das nächste typische Stichwort mit Abkürzung KMUI. Mhm. Kurz für KMU, kleines und mittleres Unternehmen, innovativ. Das ist eine Förderlinie, wo hauptsächlich Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen gefördert werden, also Unternehmen unter 250 Mitarbeitern. Da gibt es ganz verschiedene Linien, Medizintechnik, Photonik, Ressourceneffizienz, Materialwissenschaften, natürlich auch Informations- und Kommunikationstechniken, Software, KI. Und dort werden vor allem Projekte gefördert, bei denen ein Forschungspartner wie eine Hochschule mit im Boot ist oder ein Fraunhofer-Institut. Und das Ziel ist sozusagen dieser Wissenstransfer, ne, aus den Hochschulen, aus den Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft. Förderquoten sind nochmal deutlich höher. Mhm. Und da kann ich auch wirklich Projekte realisieren, bei denen ich mit 5, 6 Leuten Vollzeit am Projekt arbeite und dann 200, 300, 400.000 Euro Förderung im Jahr bekomme.
Okay, also lohnt es sich ja schon.
Das sind so die Hauptdinge in der Forschungsförderung. Mhm. Bei Investitionen sind die Buzzwords oder die Hauptabkürzungen einmal BAFA. Mhm. Die BAFA-Programme, das sind Programme zur Förderung von Investitionen, die in irgendeiner Form den CO2-Ausstoß reduzieren. Mhm. Das heißt beispielsweise, ich will eine Werkzeugmaschine anschaffen, dann kann ich mir da eine Förderung organisieren. Alternativ, wenn ich in irgendeiner Form meine Produktionsprozesse verändere, dadurch weniger Ressourcen brauche, weniger Energie brauche, dann kann ich hier massiv Förderung für diese Anlageninvestitionen erlangen. Da reden wir von bis zu 60% vom Anlagenpreis. Je nachdem, wie viel CO2 ich einspare, wie groß mein Unternehmen ist und wie das konkrete Szenario aussieht. Das sind also auch sehr, sehr coole Programme. Ja, was man als CFO immer bedenken muss, was einen dann manchmal auch ein bisschen abschreckt, ist die Tatsache, das steht immer unter Widerrufsvorbehalt. Das heißt, da ist es ganz besonders wichtig aufzupassen, dass ich alle Bedingungen im Kleingedruckten einhalte. Denn wenn ich beispielsweise die Maschine nicht rechtzeitig in Betrieb nehme, dann muss ich die ganze Förderung wieder zurückzahlen. Wir reden hier von Projekten mit einem Volumen bis zu 25 Millionen Euro. Und wenn ich jetzt 10 Millionen Euro Förderung wieder zurückzahlen muss, das tut schon weh.
Genau, dann kommen wir nämlich direkt auf das Risiko, meine Risikofrage, die du jetzt schon zweimal ansatzweise auch beantwortet hast. Nämlich, das ist ja wirklich das, was nicht nur dem CFO, auch Geschäftsleitung überhaupt im Magen liegt. Es klingt ja erstmal sehr einfach und ich kenne auch viele Unternehmen, die eine Forschungszulage beantragt haben. Und trotzdem bleibt immer so ein bisschen dieser bittere Geschmack im Mund. Ah, geht das wohl gut? Oder kommt irgendwann eine Prüfung und findet das Kleingedruckt oder findet das Haar in der Suppe und ich muss es wieder zurückzahlen und das wird mir dann wirklich Probleme machen. Wie ist da eure Erfahrung aus der Praxis?
Also grundsätzlich gilt, dass man mit jeder Prüfung, die man durchmacht, mehr Erfahrung bekommt. Und da wir nichts anderes machen, als diese Projekte zu begleiten, haben wir sehr viel Erfahrung mit Prüfung. Das bedeutet, dass unser Anspruch ist, dass jeder, der so einen Bescheid bekommt und die Daten beim Finanzamt einreicht, ein genaues Gefühl dafür hat, wo liegen seine Risiken. Gibt es Dinge, wo wir von vornherein wissen, die könnte ein Prüfer beanstanden oder ist alles safe? Mhm. Und da gibt es dann unterschiedliche Typen von Kunden. Die einen sagen, ne, wir reichen das alles ein und bilden im Zweifelsfalle die Rückstellung. Es gibt aber auch Kunden, die sehr auf Sicherheit bedacht sind, wo man Dinge dann nicht einreicht. Und ja, Olivier, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie das Ganze beim Finanzamt ist. Ich glaube, die Steuerprüfungen, da habt ihr inzwischen viel Spaß damit.
Genau. Die Herausforderung ist natürlich, dass eine Entscheidung kann in einer Stadt getroffen werden und woanders anders zu einer anderen Entscheidung führen. Manchmal ist es sehr verwirrend, manchmal auch sehr frustrierend. Aber ja, allgemein, ich hatte es am Anfang ein bisschen gesagt, die Hand hochheben, wenn man irgendwo unsicher ist und dann erklären, wie man das gemacht hat. Plausibilität, Transparenz, gute Wille und dann funktioniert das Ganze am Ende sehr gut.
Also vielleicht aus meiner Erfahrung, manchmal hat man ja das Gefühl, dass dort ein Geldtopf steht und die Leute nur so reingreifen ohne Sinn und Verstand. Ich wundere mich manchmal auch, was so an Förderung genehmigt wird. Sag aber auch, Leute, ihr braucht eine Dokumentation, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Nur weil das Finanzamt das euch jetzt ausschüttet, weil ihr da ein paar Rechnungen hingeschickt habt und ein paar Excel-Zeitnachweise, das wird noch nicht reichen, weil die haben noch nicht die umfangreiche Prüfung gemacht. Es kann immer noch sein, dass da jemand kommt in der Betriebsprüfung.
Absolut.
Oder wenn das richtig große Töpfe sind bei den Zuschüssen, auch jemand, der nicht den ganzen Tag auch nichts anderes macht, als solche Prüfungen durchführen. Und wehe dann, da gibt es eine Zweckentfremdung. Ich glaube sogar, dass man da selbst strafrechtlich belangt werden kann, wenn man da falsche Angaben gemacht hat. Also von daher zumindest mal der Hinweis, das ist ja schön und gut, dass es da was gibt, aber bitte haltet euch dann auch an das Kleingedruckte und das, was ihr da unterschrieben habt und dokumentiert das.
Absolut. Absolut. Es ist ein sehr wichtiger Hinweis. Stichwort ist Steuerhinterziehung bei der Forschungszulage. Das ist natürlich nicht ein Thema, das man auf dem Tisch haben will. Deshalb wirklich sorgfältig alles dokumentieren, sich an den Richtlinien anhalten. Und wenn es irgendwo eine Grauzone gibt, dann die Grauzone direkt zeigen und sagen, ja, wir haben das so gemacht, weil wir glauben, dass es richtig ist. Wie sehen Sie das?
Gut, und da ist man ja ein bisschen auf der sicheren Seite. Wenn man das mit euch macht, weil ihr da ein Auge drauf habt und wenn man das nicht versucht, selber irgendwie durch die Tür zu kriegen. Klingt sinnvoll. Kann man Zuschüsse und Zulagen auch kombinieren?
Richtig, auf jeden Fall. Wir würden, ich glaube, Vanessa und ich sind fest davon überzeugt, dass das auch die beste Strategie ist. Meistens ist es so, dass wenn wir neue Mandanten haben, dann fangen wir mit der Forschungszulage an, um Leute kennenzulernen für die Vergangenheit. Aber das Beste ist ganz eindeutig später eine Kombinierung. Projekte, die eine höhere Förderquote haben können, die über Zuschuss gefördert werden können, sollten über den Zuschuss gefördert werden. Und die Flexibilität von der Forschungszulage ermöglicht drumherum noch die Projekte zu finden. Vielleicht da, wo die Innovation auch nicht so hoch ist. Und am Ende haben beide Förderinstrumente sozusagen einen anderen Effekt, Steuerminderung oder Liquidität. Also das alles muss man auch berücksichtigen in der ganzen Strategie.
Genau, da muss man auch sagen, es gibt für keine zwei Kunden eine Blaupause, die für jeden passt, sondern es gibt eben viele Aspekte, die man dort berücksichtigen muss, wenn man so eine Förderstrategie baut. Das ist zum Beispiel, wie der Olivier angesprochen hat, das Thema Liquidität. Wir hatten es ja von der Forschungszulage, wo ich im Prinzip einmal pro Wirtschaftsjahr einen Bescheid erwirken kann und den Bescheid dann beim Finanzamt einreichen kann bei meiner Steuerveranlagung. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich muss immer ein Wirtschaftsjahr vorarbeiten, bevor ich eine Zulage erlangen kann. Bei uns im Zuschuss ist es so, dass in der Regel quartalsweise abgerechnet wird. Das heißt, diese Vorleistungen, in die ich gehen muss, das sind nur 3 Monate. Und speziell bei kleinen Unternehmen oder auch bei jungen Unternehmen macht es durchaus einen Unterschied, wie schnell ich an meine Liquidität rankomme. Das heißt, das ist immer eine Frage, die wir stellen. Und dann ist es auch oft so, dass Unternehmen gerade diese strategischen Themen, wo man weiß, das wird uns jetzt die nächsten 5 Jahre beschäftigen, das ist unheimlich wichtig, damit wir unsere Marktstellung behalten können. Die kriegen wir oft auch in den Zuschuss rein und können dann eben durch die hohen Zuschüsse, die wir dort generieren, auch einfach das Thema fürs Unternehmen besser greifbar machen. Oder man schafft es eben in so einem Forschungsverbund mit einer Universität oder mit einer Hochschule, mit einem Fraunhofer-Institut, dort auch nochmal zusätzliche Know-how-Träger mit ins Projekt zu bekommen, die selbst auch gefördert werden, sodass man dort einen deutlich einfacheren Zugriff auf die Ergebnisse hat und wo man dann auch noch extrem Rückenwind für die eigenen Themen, für die eigenen strategischen Entwicklungen erwirken kann.
Sehr gut. Ich glaube, was deutlich geworden ist, ist, dass es relativ viel gibt. Meine nächste Frage ist auch Doppelförderung. Wir haben ja auch schon Unternehmen, die dann vielleicht in Frankreich, Deutschland, Dänemark, England sitzen und sonst wo und irgendwie im Verbund zusammenarbeiten. Mal abgesehen davon, dass ich erstmal wissen muss, was gibt es. Gerade wenn ich Gruppen-CFO bin, dann mache ich vielleicht die Forschungszulage, die ist jetzt relativ bekannt mittlerweile. Fun Fact am Rande, ich habe den ersten Blogpost zur Forschungszulage geschrieben, hatte ich euch, glaube ich, mal erzählt, ne? Weil 2020 mich mal ein Kunde gefragt hat, ich habe da irgendwie so eine Seitennotiz gesehen im EU-Blatt oder Bundesanzeiger, was ist das denn eigentlich? Und da hatte ich keine Ahnung. Mittlerweile hat man ja das Gefühl, dass jeder das irgendwie beantragt, aber es gibt ja noch ganz, ganz viel mehr. Also was ist jetzt, wenn ich Tochterunternehmen habe, da muss ich auch vielleicht ein bisschen aufpassen, vielleicht haben die auch schon irgendwas beantragt.
Richtig. Ganz, ganz wichtig, also die Bemessungsgrundlage ist pro Gruppe. Das ist ganz wichtig. Damit sollte man anfangen, wenn man als CFO von einer Gruppe ist, diese Bemessungsgrundlage genau für die ganze Gruppe. Und dann ist es so, ja, da muss man sich wirklich alles anschauen. Die Verträge, diese Service Agreements zwischen den unterschiedlichen Unternehmen, die Verrechnungssätze, weil am Ende ist ein bisschen die Frage, wer trägt wirklich die Kosten? Und dann hast du ein super wichtiges Wort gesagt, Doppelförderung. Das ist die absolute rote Zone. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt graue Zone, wo man die Hand hochheben kann und fragen kann, ist das erlaubt? Doppelförderung einfach nicht. Es fehlen leider noch ein bisschen Instanzen, um das auf EU-Ebene zu prüfen oder weltweit zu überprüfen. Aber an sich, die Philosophie dahinter ist für uns auf jeden Fall sehr klar. In Frankreich beispielsweise, da wo es auch eine steuerliche Förderung gibt, ist Doppelförderung verboten. Es ist in Deutschland auch verboten, also einfach nicht machen. Das heißt, wenn ein Projekt in Deutschland oder in Frankreich gefördert ist, dann bleibt es in diesem Land. Es gibt Möglichkeiten, ein Projekt über 2 unterschiedliche Fördermittel zu beantragen, aber da braucht man eine saubere kaufmännische und technische Abgrenzung, damit es für den Prüfer klar ist, was wo gefördert wird. Dass ein Projekt beispielsweise pro Arbeitspaket anders gefördert wird, das ist eine Möglichkeit, die wir schon sehr oft gesehen haben.
Okay, vielen Dank. Also noch ein Risiko und damit erübrigt sich eigentlich auch schon meine Frage, die ich euch noch so ein bisschen ketzerisch stellen wollte, nämlich ob man euch überhaupt braucht oder ob ich mir nicht, ich sag mal, die Provision sparen kann und das selber machen kann. Also ich glaube, das habt ihr mittlerweile als Zuhörer selber rausgekriegt, dass es da A, sehr viel gibt, man vielleicht die Forschungszulage noch kennt, aber dann vielleicht nicht diese ganzen Zuschüsse. Und wir haben ja noch ausgespart EU-Zuschüsse und dass man dann auch noch gucken muss, ob man innerhalb einer Gruppe, was vielleicht jetzt nicht jeden trifft, aber doch etliche, also von meinen Kunden haben alle irgendwo einen Auslandsbezug. Ja, also keiner will am Ende das zurückzahlen. Von daher Schenke ich mir jetzt mal. Seid ihr wollt noch was beitragen zu meiner ketzerischen Frage und sagen, nee, eigentlich kannst du das auch alles alleine machen.
Dann ist halt gerne du.
Also man kann das alleine machen, dann sollte man aber jemanden haben, der nichts anderes macht und dann hat sich die Kostenersparnis meistens auch wieder erledigt.
Ja, wobei mittlerweile ja dann die meisten KI nutzen, um das zu tun. Ne? Das ist ja dann.
Was ich bei der Forschungszulage nicht empfehlen würde, weil wir wissen alle, wie gerne die KI redet, 4000 Zeichen, um ein Millionenprojekt zu beschreiben. Ja, das kann die KI nicht. Also wir haben das logischerweise auch selber versucht, auf unsere eigene Instanz und so weiter. Die Ergebnisse sind nicht so gut. Also klar, um Berichte zu schreiben und so weiter, kann man sich die Frage stellen. Aber um Anträge zu schreiben, aber wir haben keine gute Erfahrung damit gemacht. Und kurz zusammengefasst, Mehrwert ist einerseits Kapazität, das ist das Thema, was wir gerade haben. Mhm. Was eine Person im Haus nicht haben kann, ist die Erfahrung. Mhm. Das heißt, vor allem, wenn man über die Forschungszulage redet, wo es gefühlt jede Woche eine Neuerung gibt, wie soll man da schnell Erfahrung sammeln und schnell wissen, wo ist die Grenze, was darf man machen, wie sollte man das dokumentieren, außer wenn man 1000 Anträge einreicht. Das ist
ja, genau. Kapazität ist ja bei allen ein Thema, ne? Das heißt, du nimmst es dir dann vor, dann kommt wieder ein Telefonanruf oder ein Auftrag oder ein Projekt um die Ecke und dann bleibt das wieder liegen und am Ende machst du es dann nicht, weil das Jahr zu Ende ist. Von daher, dann lass uns in die Zielkurve einfahren. Ich schließe ja immer mit so 3 Tipps an Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Thema jetzt angehen wollen. Wie würdet ihr das auf den Punkt bringen?
Einen Überblick verschaffen über die Projektarbeiten, über die Entwicklungsarbeiten, die ich gemacht habe in den letzten 4 Jahren. Zusammenstellen, eine Kostenschätzung und dann möglichst bei jemandem melden, der sich damit auskennt, weil wir auf der Basis mehr oder weniger schon viel machen können und direkt eine Schätzung abgeben können, wie viel Geld momentan noch für denjenigen auf der Straße liegt.
Ja, ich würde mich da komplett anschließen. An sich, klar, alle Experte im Haus sollten diese Anträge schreiben können. Aber wenn man einen Ingenieur fragt, wo sind die technischen Risiken, dann sagt er, es gibt keine technischen Risiken. Es ist auch sein Job zu sagen, ich werde das hinkriegen. Deshalb, das ist nicht der richtige Ansprechpartner. Deutlich interessanter ist zu wissen, okay, was ist meine Roadmap? Wo bin ich gerade? Wo war ich vor 5 Jahren? Forschungszulage. Wo bin ich jetzt? Was hat sich geändert? Was könnte ich da beantragen? Wo will ich hin? Was ist meine Roadmap? Im besten Fall für Unternehmen, die da sehr reif sind, sie haben eine technische Roadmap und sie wissen, welche Branche, welche Produkte sollen sich weiterentwickeln. Und wenn man diese Strategie kennt, wo will das Unternehmen hin, dann kann man gut die Projekte definieren und sich auch gut überlegen, okay, Zuschuss, Zulage, wie will ich das strukturieren? Habe ich ein Backup, wenn ich da EU beantrage, wo der Wettbewerb riesig ist? Sollte ich parallel die Forschungszulage beantragen, vielleicht mir deinen BSFZ-Bescheid reinholen. Im schlimmsten Fall setze ich die Kosten nicht ein beim Finanzamt, wenn es von der EU gefördert ist. Genau. Also strategisch das Thema, je höher das Thema angesiedelt ist, desto besser im Unternehmen. Mhm. Es ist nicht die richtige Strategie, alle Ingenieure zu fragen, was sind eure Projekte, die da eine Chance haben. Nein. Wenn ein CFO oder ein CTO sich die Frage stellen kann, dann ist es deutlich besser, weil wir haben da eine richtige Strategie auf Unternehmensebene oder Gruppenebene noch besser.
Okay, gut. Dann bleibt ja nur noch zu fragen, wie erreicht man euch? Wohl wissend, dass ich wieder alles hinterlege in den Shownotes, wo man nur draufklicken muss. Wer fängt an?
Ich gerne anfangen. Also unsere E-Mail-Adresse, ich gehe davon aus, sie sind dann in der Beschreibung oder nicht so weit vom Podcast. Perfekt, also gerne da. Ansonsten PILF, Partner für Innovation und Förderung. Wir haben eine Internetseite und da ein Formular, um uns zu kontaktieren. Dann werden Sie direkt wieder angerufen.
Ja, genau. Internet einfach per E-Mail. Alternativ auf LinkedIn findet man uns, glaube ich, auch beide ganz gut. PILF, Partner für Innovation und Förderung. Da freuen wir uns auch immer über Kontaktaufnahme. Genau.
Vanessa, Olivier, vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart und zu diesem, ja, ihr sagtet eingangs trockenen Thema, aber ich finde es eigentlich gar nicht trocken, weil am Ende wird es ja auch flüssig im Sinne von Liquidität, die einem Unternehmer, Unternehmerin dann zur Verfügung steht. Und von daher, ja, vielen Dank. Und dann drücke ich mal die Daumen, dass sich viele an euch wenden werden. Macht's gut.
Perfekt. Tschüss. Vielen Dank, Daniel, für die Einladung.
Tschüss.